das, was in der FDD wirklich zählt, steht nicht in den Zahlen, sondern zwischen den Zeilen.
Ja.
Das fand ich eigentlich ein cooles Zitat zum Thema Financial Due Diligence. Jetzt hört man am Markt auch viel, dass das ja so ein Commodity wäre. Ja. Wie würdest du darauf antworten?
Völlig falsche Wahrnehmung. Also falsche Meinung tatsächlich. Man hat das mal, also es gibt Kunden, die sind extrem preissensitiv. Da ist es wahrscheinlich in der Wahrnehmung wie ein Commodity. Man macht es halt, weil man es muss für die Bankfinanzierung. Ist aber aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Weil man kann so viel aus einer FDD ziehen, was schon einen riesen Impact haben kann auf, wie eine Firma going forward läuft. Ich war damals zur Abiturzeit auf einem Wirtschaftsgymnasium und bin damals in der Oberstufe dann in Kontakt gekommen mit Buchhaltung, Kostenrechnung, Investitionsrechnung, Kapitalmärkte. Damals in der Oberstufe habe ich Buchhaltung gehasst tatsächlich. Heute bin ich gefühlt übersetzter Buchhalter, ne? Also als WP muss man das ja eigentlich können. Und es hilft extrem. Also wer buchen kann, und das kann ich auch jedem an der Uni-Hochschule empfehlen, auch wenn das immer im zweiten Semester das Modul ist, unterschätzt das nicht.
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und heute freue ich mich auf meine weitere Team-Episode mit Dominik Meyer, unserem Leiter Transactions und Senior Manager bei Radial. Dominik erzählt, wie er das Wirtschaftsprüferexamen wahrgenommen hat, wie ihn sein Weg durch unterschiedliche Stationen in der Wirtschaftsprüfung und Transaktionsberatung bei Ernst & Young und verschiedenen Vorstationen geprägt hat und wie er sich den Transactions-Bereich bei Radial in den nächsten Jahren vorstellt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß.
Hi Dominik, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Sascha, freut mich hier zu sein und bisschen was über Radial erzählen und meine Person,
ja. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Es wird auf jeden Fall über Transaktionen gehen und unseren ganzen Transactions-Bereich, ja, den du ja verantworten darfst. Ich fange mal bei meinen Gästen immer ein bisschen weiter vorne an. So nach Schulzeit, Studium, hol uns vielleicht mal ein bisschen ab. Was hat dich da umgetrieben? Was hast du gemacht?
Gerne. Also ich war damals zur Abiturzeit auf einem Wirtschaftsgymnasium und bin damals in der Oberstufe dann in Kontakt gekommen mit Buchhaltung, Kostenrechnung, Investitionsrechnung, Kapitalmärkte. Und war ja die Finanzkrise 2008, das war gerade, wo ich in die 11. Klasse gekommen bin. Und hatte damals einen echt guten Lehrer in Wirtschaft damals und hab dann Abi gemacht. Und damals war ich so heiß, dass ich unbedingt irgendwie nach Frankfurt wollte, an eine gute Uni etc. Musste dann aber feststellen, als ich dort war und dass das vielleicht doch nicht so das Richtige war, ja. Weil ich habe damals Wirtschaftswissenschaften angefangen. Mhm. Und das Thema war so, ich wusste gar nicht, wie viel VWL-Anteil da in dem Studium drin ist, ne? Mhm. Mhm. Da saß ich da in einem großen Hörsaal und habe mir gedacht, das ist es nicht. Also Mikro, Makro, alles so theoretisch, zu weit weg vom Praktischen. Hab das aber damals gefühlt wie so ein bisschen Niederlage wahrgenommen für mich. Also weil ich habe mich vielleicht auch damals ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt und habe dann gedacht, das muss Frankfurt sein, das muss die Uni sein. Ja, und dann habe ich aber nach 3-4 Monaten dann so für mich entschieden, es ist doch nicht der richtige Weg. Und was machst du dann? Dann bin ich tatsächlich nochmal ein bisschen zurück in die Provinz gegangen. Mhm. Habe dann an der Hochschule Offenburg meinen Bachelor angefangen.
Da kommst du auch her, oder?
Ja, aus der Region da, genau, zwischen Karlsruhe und Freiburg, genau. Und dann ging das Studium von dort wieder von neu los. Und hatte dann damals im zweiten Semester auch einen echt guten Professor in Steuerrecht und Bilanzierung und habe dann so für mich so entdeckt, das ist echt ein spannendes Feld. Ja, und von da aus ging dann so die Reise ein bisschen weiter über Praxissemester bei einem mittelständischen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Mhm. Das war auch damals so die Zeit Uli Hoeneß, Selbstanzeige Uli Hoeneß. War ja auch in der Presse damals alles mit den Selbstanzeigen und habe dann damals auch dort die Berater unterstützt, so Selbstanzeigen vorzubereiten. War spannend, dann hat man Kontoauszüge bekommen von den Cayman Islands etc. und musste dann da so eine Aufstellung machen, ja, was falsch gelaufen ist, um so eine Selbstanzeige vorzubereiten. Mhm. Damals dachte ich immer, ich will Steuerberater werden irgendwann mal, habe aber irgendwie dann so festgestellt, gerade in so kleinen Kanzleien, da ist ein komplett anderes Umfeld, das ist nicht so dynamisch. Mhm. Du hast auch viele Steuerfachangestellten, die ein bisschen anders ticken, als wenn du jetzt frisch von der Hochschule kommst. Ne? Und dann gesagt, okay, das ist vielleicht doch nicht das richtige Umfeld, wo ich dann langfristig sein will. Hab aber dann gedacht, okay, Wirtschaftsprüfer vielleicht doch eine gute Idee und habe aber bewusst nach dem Bachelorstudium damals ein Gap Year eingelegt, weil ich so ein bisschen rausfinden wollte, will ich jetzt Wirtschaftsprüfung machen oder nicht. Ich habe damals in der kleinen Kanzlei so ein bisschen mitgemacht dabei, aber das war damals nicht die Prüfungssaison, das war so Ende April, deswegen war ich nur auf einer Abschlussprüfung. Hab dann aber festgestellt, dass wenn man das Wissen hat, kann man ganz viele Sachen erklären, so im Bereich Wirtschaft und Unternehmen und auch mit Banken sprechen etc. Ja, und bin dann nach Düsseldorf gegangen damals, waren dann bei BDO in der M&A-Abteilung als Praktikant 6 Monate. Fand das auch extrem spannend, habe bei den M&A-Bereich damals, auch heute, ist es für mich eher so ein Maklerjob. Also du bereitest ein Unternehmen vor, präsentierst das schön, potenziellen Interessenten und bist im Zweifel aber nicht so in den Zahlen voll drin. Ne? Das heißt, du verstehst auch im Zweifel gar nicht so, wie das jetzt gebucht wird, wie man gewisse Dinge adjustiert, Conversions von einer lokalen Rechnungslegung auf eine internationale Rechnungslegung. Und habe damals als Praktikant aber einen Partner gesehen, der damals in der Transactions-Abteilung auch dort war, aber im Bereich Corporate Finance mehr. Und er hat klassische FDDs gemacht und habe danach manchmal aus seinem Büro gehört, wie er Mandanten was erklärt hat, von wegen Ertragssteuern, muss in den Net Debt Bridge rein etc. Und ich habe dann gedacht, der hat Ahnung und ich will auch das Wissen bekommen, aber wenn ich jetzt hier so dieses weiter klassisch M&A mache, bekomme ich das im Zweifel vielleicht nie. Und habe dann überlegt, was ist ein guter nächster Schritt? Habe aber damals schon gemerkt, das Wirtschaftsprüfexamen ist eine extreme Herausforderung. Also es ist ein langer Weg, das zu machen. Und habe dann überlegt, gibt es eine Abkürzung? Und die gibt es auch. Also es gibt in Deutschland ein paar Universitäten und Hochschulen, wo man sozusagen einen BP-Master machen kann. Das bedeutet, man kann Prüfungsleistungen daraus teilweise anrechnen. Dann wird das ein bisschen einfacher und realistischer zu bestehen. Ja.
Ist das so ein 13B oder wie man
13B-Master habe ich gemacht. Es gibt noch den 8A-Master. Es gibt teilweise dual, teilweise Vollzeit. Ich habe dann mich für ein Vollzeitprogramm entschieden. Genau. Um das aber abzurunden, ich habe sozusagen M&A gesehen, wollte dann aber nochmal klassische Wirtschaftsprüfung machen, habe dann 5 Monate nochmal bei EY ein Audit-Praktikum angehangen in Freiburg und dann ging es sozusagen nach Köln ins Studium damals und habe dann dort den 13B-Master gemacht.
Und dann warst du dir auch sicher, dass es das sein soll, sozusagen?
War ich erstmal sicher. Ich hatte aber damals mit meinem Professor, der den Studiengang geleitet hat, dann irgendwie mal nach dem 2. Semester so mit ihm besprochen oder also der war echt gut, da konntest du auch persönlich hingehen und seine Einschätzung holen. Mit ihm habe ich besprochen sozusagen, ob ich jetzt in den Audit-Bereich nach dem Studium gehen soll oder eher in den Transactions-Bereich. Weil ich habe damals schon das Gefühl gehabt, okay, Transactions, das ist mehr driven, das ist mehr nah am Unternehmen dran als die klassische Audit. Und habe dann auch eigentlich das schon mal damals favorisiert, aber ich wusste, ich muss eigentlich erstmal noch Audit machen. Was auch nicht schlecht war im Nachhinein, weil du brauchst auch gewisse Berufserfahrung, dass du fürs Examen zugelassen wirst. Nichtsdestotrotz, ja, es war der richtige Weg dann am Ende. Ne? Also ja, ich habe dann nach dem Studium, was auch anspruchsvoll war, muss ich sagen, also ich habe mir das Wissen vielleicht auch unterschätzt am Anfang, aber es war nicht so ein Studium, wo du nebenher noch viel Studentenleben hattest, wenn du da mit guten Noten durchlaufen wolltest. Weil, wie gesagt, jede Prüfung ging dann in die Wirtschaftsprüferkammer, die mussten das dann absegnen, dass die Schwierigkeit entsprechend hoch genug war, um da halt keine Inflation sozusagen bei den Noten zu bringen. Sieht man eigentlich auch so, dass die Zahlen der Zulassung beim Wirtschaftsprüferexamen jetzt nicht nach oben gehen seit der Reform. Aber ich glaube, letzte Woche ein Artikel im Manager-Magazin, die Prüflinge nehmen zum Glück wieder zu, aber die Leute, die sie durchlassen, am Ende nicht. Ne?
Also die Reform hilft, also das ist die Modularisierung, genau, von der du sprichst, oder?
Genau, die Modularisierung, die hilft sozusagen, Leute sozusagen den Berufsstand wieder attraktiv zu machen. Und ich kann auch jedem empfehlen, das ist ein spannender Beruf. Aber es trotzdem, also danach, nach dem Vollzeitarbeiten und dieses Examen noch zu machen, das ist schon 1-2 Jahre Knochenarbeit, ja, muss man sagen.
Kommt das irgendwie aus der Familie oder so, dass du so ein Interesse dran hattest?
Gar nicht, nee, das hat sich irgendwie so entwickelt, ja. Früher, als ich jugendlich war, da eine Zeit lang wollte ich mal Zimmermann werden, tatsächlich, weil ich früher, als ich so, also ich 12, 14
war. Dann geht's auch nicht so schlecht heute
in Zimmermann. Baumhäuser gebaut habe, etc., also war ganz gut, aber irgendwann hat sich das abgelegt, ja, und jetzt gefühlt bin ich jetzt handwerklich nicht mehr der Begabteste, aber vielleicht kommt's mal.
Auch nicht der schlechteste Job heute im Handwerk,
nee, zu machen. Absolut, ja.
Okay, verstanden. Von wann bis wann war dieser 13B-Master?
Der war in Köln, ne? 13B-Master war in Köln, genau. 2016 im Oktober bin ich dahin. Und dann war ich fertig im März 2019. Und dann habe ich bei EY sozusagen direkt in der Audit begonnen in Köln. Habe damals dann mit Kollegen deutschen großen Telekommunikationsanbieter betreut, der auch börsennotiert ist. Und was man auf so einem großen Mandat sieht, ist so die volle Bürokratie auch des Berufsstands und des Berufsumfelds. Ne? Also das war eine Firma, die war börsennotiert und da hast du dann gewisse also die extremsten Regularien, die du haben kannst. Also SOX-Umfeld, manchen sagt das was, ne? Das heißt, du musst komplettes Kontrolltesting machen. Ist auch extrem wichtig, dass man das macht, weil gerade Telekommunikationsunternehmen sind ja Massentransaktionen. Ne? Du hast Millionen von Einzelverträgen, Kunden.
Kann ich Stichproben machen.
Und mit Stichproben kommst du da nicht ran. Ja. Kriegst du keinen Grip auf die Zahlen. Ne? Und deswegen ist das schon wichtig. Aber gerade wenn, sobald die amerikanisch börsennotiert sind, Firmen, ist eine Audit extrem komplex. Du musst viel mehr Regularien noch einhalten, als wenn das klassischer HGB-Abschluss ist.
Ja. Und das war noch richtig Papierarbeit, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch da schon
war. Bei mir war es schon nicht mehr Papierarbeit.
Okay.
Also das war schon damals so, ich würde sagen, AI-light. Mhm. Also man hat da auch versucht, Korrelationsanalysen zu fahren, zwischen, um Umsätze zu prüfen etc. Also das war schon...
Ja. Aber ich habe das vor 12 Jahren mal für einen japanischen Konzern gemacht, für einen Pharmakonzern. Und die sind ja dann quasi auch unter SOX, Sarbanes-Oxley-Act.
Ja.
Was ja durch Enron, glaube ich, damals kam, wo es den Riesenskandal gab. Und da weiß ich noch, da haben die dann die Ordner tatsächlich aus dem Keller geholt. Und dann war das ganze Büro, also die ganze Etage war einfach voll mit irgendwelchen vom CFO unterschriebenen Freigaben für irgendwelche Einkäufe und was weiß ich was. Ne?
Hatte ich auch noch. Also als ich Praktikant war, war ich damals 2016, das war nochmal 2,5 Jahre früher, dass man wirklich noch mit dem Ordner eingefahren. Aber als ich dann angefangen habe, 2019 war das schon nicht mehr so.
War es dann schon digitaler. Ja. Vielleicht nochmal zu dem WP-Examen. Ich meine, das gilt ja als mit das härteste Examen, was es in Deutschland gibt.
Ja.
Ich glaube aber, dass man danach auch wahrscheinlich fachlich so fit ist wie kein anderer in der Branche. Also ich ziehe da immer den Hut und habe da den allergrößten Respekt davor. Hol uns vielleicht nochmal ab, wie ist das Standard-WP-Examen grundsätzlich aufgebaut? Warum ist das so schwer? Wie sind die Durchfallquoten und wie entlastet sich das vielleicht durch so eine Modularisierung und durch so einen Master so ein bisschen?
Ja. Also man muss sagen, man liest das immer auch in Handelsblatt, Manager-Magazin überall, dass es das schwierigste Berufsexamen ist. Also ich weiß nicht, ob ich da 100% zustimmen will, weil das Thema ist so ein bisschen, jeder hat ja seine Neigung und seine Themen, wo einem mehr liegen. Ne? Wenn du jetzt mir irgendwie mich in ein Physikstudium gesteckt hättest damals, wäre ich gnadenlos untergegangen. Ne? Also hat im Zweifel auch nichts mit Intelligenz zu tun, sondern eher mit Interesse und gerade WP-Examen auch extrem viel Fleiß. Mhm. Weil, wie du schon angesprochen hast, es sind insgesamt 7 Module. Das heißt, du hast Wirtschaftsrecht, BWL, VWL, Wirtschaftsrecht teilweise sogar auf Staatsexamenniveau enthalten. Ne? Und dann hast du Prüfungswesen als Core-Element und auch Steuerrecht. Mhm. Und Steuerrecht ist gerade so das Harte für viele Leute, war es auch für mich. Also ich kriege meine eigene Steuererklärung kriege ich noch ganz gut hin. Das klappt. Aber wenn du mich jetzt bei Mandanten das machen lassen würdest, könnte ich wahrscheinlich auch wieder, wenn ich mich da reindenke und mich wirklich da für einsetze etc. Aber aktuell könnte ich das nicht. Ne? Und da wirst du Haftungsfälle produzieren. Aber als Wirtschaftsprüfer in Deutschland kannst du auch sozusagen Mandanten steuerlich beraten. Ne? Dass du bist Äquivalent zu einem Steuerberater, musst das auch im Examen können, ist auch wichtig, weil du sozusagen entsprechende dein Urteilsvermögen, wenn du einen Abschluss prüfst, muss sozusagen von dir kommen. Ne? Also selbst wenn du Kollegen hast, die die Steuerrückstellung prüfen, musst du verstehen, was da passiert ist und eine eigene Audit-Opinion sozusagen drauf abgeben. Und die Fülle an Themen, die du da lernen musst und an Klausuren, ist halt extrem schwierig. Mhm. Und früher war das so, dass man alle Prüfungen an einem Stück gemacht hat. Dann haben viele sozusagen den Steuerberater vorgezogen, dann mussten sie diese Klausuren schon mal nicht mehr machen. Aber mussten alle auf einmal, alle anderen. Mhm. Und heutzutage ist es modularisiert. Du kannst sozusagen, wenn du einen entsprechenden Studiengang machst, Teile davor vorziehen, also BWL, VWL und Wirtschaftsrecht, musst du noch Steuern machen und Prüfungswesen, genau. Mhm. Aber es sind immer noch zwei schwierige Dinger, weil das sind eigentlich die Hauptthemen, wo die meisten Leute dann rausfliegen leider.
Also früher war es so, dass du quasi in 1,5 Wochen irgendwie das ganze Ding durchgeballert hast, sozusagen.
Ja, 2 Wochen ungefähr Prüfungsphase.
Und jeden Tag quasi eine.
Dreimal die Woche, ja. Läufst du dahin. Und jede Prüfung ist auch 4 bis 6 Stunden, ne?
Irre.
Ja. Und dann sitzt du da in so einer Halle irgendwo, in einer Sporthalle und machst das, ja. Mhm, genau. Und die Modularisierung hat, wie gesagt, dazu geführt, dass mehr Leute das jetzt wieder machen, weil es halt auch besser vereinbar ist, ne, mit Beruf und Familie im Zweifel. Mhm.
Wie ist es mit den Durchfallquoten, so 50-50?
Ja, die sind immer noch so 50-50, ja, genau.
Okay.
Aber es ist auch wichtig, dass man, Also wie gesagt, Glück gehört auch dazu, gerade in so einer mündlichen Prüfung. Das ist einfach so. Aber ich sage immer, je mehr, man kann das Glück im Zweifel auch erzwingen. Also es ist wie, wenn du, Wolf und du habt das Unternehmen gegründet. Je mehr Spaghetti man nimmt und wirft die an die Wand, na, irgendwann bleiben welche kleben. Mhm. Und das ist im Vertrieb so, das ist, wenn man sich auf irgendeine Prüfung vorbereitet, so.
Ja.
Man muss einfach am Ball bleiben. Ne? Und auch in der Prüfung, egal wie aussichtslos die Situation ist, also man kann in eine mündliche Prüfung mit einer 5-0 reingehen und kann das Ding immer noch schaffen. Ne? Also man muss, am Ende kommt es auch viel darauf an, so einer Prüfungskommission zu zeigen, ich bin bereit, dass ich kann das, Brust raus, selbstbewusst und go for it. Ne? Mhm.
Jetzt hast du das ja das erste Mal quasi durchlaufen. Also viele schreiben den ja auch öfter. Ich glaube dreimal.
Ich habe das Glück, ich bin dann direkt durchgelaufen. Ja, ich habe es aber, ich habe immer zu mir gesagt, ich mache es auf 2 Jahre. Ich mache ein Jahr Vollgas Steuerrecht, ein Jahr Vollgas Prüfungswesen. Und ich habe ja auch viele Freunde, die das gemacht haben in meinem Studiumumfeld. Ne? Und da gab es die unterschiedlichsten Kombinationen. Ne? Am Ende muss jeder entscheiden, was für ihn am besten ist, meiner Meinung nach. Und ich war da immer jemand, ich höre nicht auf andere. Also ich ziehe mein Ding durch und das war jetzt auch für mich so der richtige Weg dann. Ja.
Verstanden. Dann bist du 2019 bei EY eingestiegen, hast dann quasi geprüft, 4,5 Jahre lang.
Ja.
Und dann hast du deinen Wunschtraum vom Transactions-Bereich danach doch noch erfüllt. Ne?
Also vielleicht für die Zeitschiene 2019 angefangen, dann 4,5 Jahre gearbeitet ungefähr. Zum Examen zugelassen wird man nach 3 Jahren.
Ah, das kam dann, ja klar.
Genau. Mhm. Gerade als ich mein Examen bestanden habe, habe ich den Wechsel gemacht sozusagen von klassisch EY zu EY-Partner.
Mhm. Wie war das? Also hat es dann deinen Erwartungen entsprochen?
Hat schon meinen Erwartungen entsprochen. Also es ist schon Transactions-Bereich und auch in der Abteilung ist komplett anders als Audit, muss man sagen. Das liegt, glaube ich, daran auch, dass die Mandanten, mit denen man zu tun hat, komplett anders sind. Also gerade jetzt im Transactions-Bereich hast du viel mit Finanzinvestoren zu tun. Mhm. Und die haben einfach einen anderen Speed drauf. Ne? Und auch generell Transaktionen sind in der Regel oft zeitkritisch. Muss auch fairerweise sagen, manchmal versteht man nicht ganz so genau, warum das jetzt so kritisch gesehen wird. Die Rationale dahinter versteht man natürlich schon. Gerade so eine Transaktion nimmt viel operativen Fokus von einem Unternehmen weg, von Inhabern, Gründern, ist im Zweifel teuer, weil die Berater teuer sind. Aber man muss immer gucken, dass es noch nachhaltig bleibt für alle Parteien. Ja.
So ist es. Und dann hat er uns der Christian Nielsen zusammengeführt im Oktober 2025. Ja. Und dann hast du gedacht, jetzt gehst du mal zu einer kleineren Einheit.
Ja, also ich bin da ein bisschen rumgekommen. Ich war dann in Köln EY angefangen, dann im Düsseldorfer Standort bei EY Partnerland gearbeitet und bin dann vor 2 Jahren ungefähr nach München gezogen. Ja. War eigentlich eine private Entscheidung meiner Partnerin zusammen. Und dann war ich jetzt in München ein Jahr im EY Partnerland Office, zuletzt in der Manager. Habe aber viel für Frankfurt gearbeitet, also habe da, ich sage immer, mein EY-Mentor damals, Partner-Mentor, der war in Frankfurt und mit dem habe ich eigentlich die meiste Zeit und die größten Projekte gemacht. Ja.
Mhm.
Ja, dann kam der Anruf von Christian und ich habe tatsächlich davor mal von Radial einmal gehört gehabt, im Finance Magazine, aber also war irgendwie so ein Headline, habe ich kurz mal drüber, also den Artikel kurz gesehen, bin aber nicht tiefer eingestiegen. Mhm. Ja, dann kam der Anruf von Christian, dann habe ich mich mal konkret damit beschäftigt, was hier so bei uns mittlerweile vorangeht, ja, und dann fand ich spannend, dann habe ich euch getroffen und hat dann gematcht, ja.
Ja, wir sind sehr dankbar. Jetzt haben wir endlich einen Transactions-Bereich, der richtig besetzt ist. Kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, dass wir da ja natürlich gerade extrem aufbauen. Vielleicht gehen wir mal so in das Thema Financial Due Diligence ein bisschen rein. Vielleicht auch für die Zuhörer, die das jetzt vielleicht nie gehört haben, vielleicht mal so in 8, 9 einfachen Sätzen, was ist eine Financial Due Diligence?
Ja. Ich hole ein bisschen aus, um mal vielleicht auch mal die Brücke zu schlagen von klassischer Abschlussprüfung zu
Financial
Due Diligence.
Gerne.
Also in der klassischen Jahresabschlussprüfung gibt sozusagen der Wirtschaftsprüfer eine Meinung ab, ob der Abschluss frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Und ihn interessiert dann im Zweifel gar nicht so, ist das jetzt ein gutes Unternehmen oder ein schlechtes. Also er schaut sich eigentlich die Historie an und sagt, das ist im Wesentlichen richtig. Und sozusagen Investor kann darauf eine Entscheidung treffen oder mit dem Zahlenmaterial, was er bekommen hat, kann er arbeiten. Aber der analysiert nicht, warum entsprechend Margen sich entwickelt haben oder ist das gut oder schlecht. Natürlich macht man das in einem generell so in einem Gesamtbild vom Unternehmen, weil man natürlich auch das verstehen muss. Aber man macht es nicht in Bezug, um irgendwelche Bewertungen abzuleiten oder ja ein Deep Dive voll reinzumachen. Ne? Eine klassische Financial Due Diligence wird sozusagen gemacht in einem klassischen Kaufprozess von einem Unternehmen. Also jemand möchte seine Firma verkaufen oder vielleicht auch nur eine Eigenkapital Zuschuss machen, ne? Oder einen Teil verkaufen oder gewisse Dinge abspalten oder auch zusammenführen in einem Merger. Und wichtig ist immer sozusagen für die Investoren, dass die eine klare Transparenz auf die Zahlen haben, dass sie sozusagen verstehen, was sie kaufen und sozusagen auch für sich bewerten können, zu welchem Preis sie bereit sind, das zu kaufen. Und da ist für uns eben, was unser Job ist, sozusagen konsistentes Datenmodell zu bauen und dazu sozusagen die wesentlichen Werttreiber von einem Unternehmen zu identifizieren. Das erfolgt dann oft auch im Austausch mit dem Management direkt, diskutiert sozusagen die Zahlen und führt auch sozusagen gewisse Normalisierungen durch, die jetzt nicht nachhaltig sind. Können wir vielleicht auch später nochmal über klassische Themen sprechen. Die wird man sozusagen rausrechnen, um sozusagen die nachhaltige Ertragskraft von so einem Unternehmen zu beurteilen. Das macht man beispielsweise als klassischer Abschlussprüfer, wenn man einen Jahresabschluss prüft, überhaupt nicht.
Richtig, ja. Und ich glaube, das Spannende ist in so einer FDD auch, dass du ja dann auch irgendwo kreativ arbeiten musst, ne? Also ja. Du musst ja schon rein in die Dinger, du musst dich mit dem Management irgendwie austauschen, du musst auch in der Lage sein, einen Draht zum Management aufzubauen, Vertrauen zu schaffen. Du repräsentierst ja auch den Investor, wenn du jetzt eine schlechte oder total überkandidelte FDD machst und eine Information Request List mit 300 Standard-Items rüberschickt, dann sagt er, seid ihr nicht mehr ganz dicht. Ja, das strahlt ja auch auf den Investor ab. Also von dem her und wie du sagst, man arbeitet ja schon mehr mit den Zahlen, anstatt dass man nur drauf guckt und schaut, ob die passen.
Absolut. Also Grundlage ist immer ein fundiertes Datenmodell. Das muss stehen, weil wenn du das schon falsch hast, dann kann der Text oder die Interpretation dazu auch nicht stimmig sein. Wichtig ist das immer, meiner Meinung nach, auf Augenhöhe zu machen. Also auch nicht so aufzutreten bei einem Unternehmer, der erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut hat. Also nicht in die Position gehen und sagen, was ist das für ein Scheißladen, ne? Das macht keinen Sinn. Weil oft im Mittelstand sieht man es, das sind mittlerweile Unternehmer Ende 50, die haben 20 Jahre ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, mit Recht auch. Who I am to judge, ne?
Ja.
Und das Ding ist, oft sieht man die Steuern des Unternehmens nach der Bank, ne? Also die schauen aufs Bankkonto und wenn das gut aussieht, läuft das für sie auch, ne? Was aber ein Finanzinvestor macht, der denkt anders, ne? Der will sozusagen verstehen, mehr im Detail, der schaut mehr auf EBITDA. Wenn du da einen Unternehmer hast, der teilweise wissen die gar nicht, was EBITDA ist. Da sind wir auch sozusagen auch ein bisschen Sparing-Partner auch für die Gegenseite sozusagen, gerade wenn kein Verkaufsberater dabei ist, mit Empathie ranzugehen.
Ja, nee, 100%. Ja. Also du sagst ja auch, dass das, was in der FDD wirklich zählt, steht nicht in den Zahlen, sondern zwischen den Zeilen.
Ja.
Das fand ich eigentlich einen ganz coolen, ganz cooles Zitat. Ja. Was ist so der häufigste Fehler, den du siehst, wenn Unternehmen quasi in so eine Due Diligence-Phase reingehen?
Ja. Also es hängt immer so ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab und ob auch ein Verkaufsberater dabei ist oder nicht. Also wir sind ja beispielsweise auch auf der Sales-Seite manchmal aktiv, dass man ein Factbook erstellt oder auch eine Vendor-Due Diligence. Sozusagen ein Verkäufer begleitet und sozusagen schon mal eine Vorarbeit macht für gewisse Interessenten. Dann ist sozusagen die Diskussionsgrundlage einfach eine bessere, ne? Aber oft sieht man auch mittelständische Unternehmer, die das nicht machen. Und dann muss man oft erstmal so ein Awareness schaffen, was ist denn jetzt dieser Prozess genau und was ist das Ziel, und wie gesagt, Empathie ist wichtig, dass man das macht, aber oft ist es so, gerade jetzt auch Thema AI kann man immer gut einsetzen, wenn wirklich Daten da sind, und gerade im Mittelstand ist es leider oft so, dass du oft Datenfriedhöfe siehst, wo du dich schwer tust, damit was anzufangen. Und das ist ein Thema, was oft vorherrscht. Teilweise auch eine falsche Erwartungshaltung. Also, dass man viel Überzeugungsarbeit leisten muss, warum braucht man jetzt gewisse Erklärungen dafür? Das ist so ein bisschen Thema. Ich würde sagen, also das sind so die zwei Haupttreiber, die du hast. Und manchmal auch, dass das Management gar nicht so genau erklären kann, was denn die Werttreiber sind. Also, weil man sich noch nie so wirklich damit beschäftigt hat. Wie gesagt, weil das kommt oft auch daher, dass Projekte nicht im Detail geplant werden, sondern im Zweifel im Kopf, weil so viel unternehmerische Erfahrung da ist, ne?
Ja, klar. Und meistens sind die Gründer ja auch irgendwie Produktmenschen und
ja,
keine Controller oder VPs, ne?
Ja. Wie gesagt, das ist alles fein.
Ja.
Nur sobald ein professioneller Investor reingeht, der hätte das gerne.
Ja.
Und das ist auch das Recht dann eigentlich, wenn man relativ viel Geld für eine Firma bezahlt.
Ja. Ja. Deswegen machen wir ja auch viel Exit-Readiness-Projekte einfach, weil oft unterschätzt wird, wie viel Vorbereitung notwendig ist, auch gerade steuerlich. Ich habe gestern wieder einen Steuerberater hier mit, der Sonderthemen begleitet, der hat auch gesagt, so eine Holdingstruktur aufzusetzen, das musst du halt idealerweise 7 Jahre vor dem Verkauf machen und nicht eine Woche vorher. Und genauso ist es bei den Zahlen auch, wenn du halt irgendwo frühzeitig über ein Data Warehouse nachdenkst, über ein Reporting, über ein Controlling und so weiter, dann bist du halt mega gut aufgestellt. Ja. Ne? Und auch die Datenhoheit zu dir ziehst und nicht irgendwie Abhängigkeiten dauernd schaffst über Steuerberater und so Sachen, sondern einfach guckst, dass du es in-house halt abbildest. Ja. Gibt es so ein, zwei Projekte, die dir besonders hängen geblieben sind in deiner Karriere, wo du sagst, es war ein krasses Finding oder da haben wir dann gesagt zum Investor, Leute, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, den Laden zu kaufen?
Ich würde sagen, nicht unbedingt zwei, aber was man oft sieht ist,
also
jede Transaktion für sich ist besonders in der Regel. Dass mal irgendwas nicht komisch ist selten, gerade wenn persönliche Gesellschafter sozusagen die Firma beherrschen. Oft, was man sieht, ist so Vermischung von Privat- und Gesellschaftssphäre. Also ich hatte mal ein Mandat, das war gefühlt schon fast ein Sportwagenhändler nebenher.
Das kann ich verstehen.
Genau, das ist, hat ja auch alles seine Berechtigung. Nur das Business an sich gibt es dann going forward nicht mehr. Und dann ist halt unsere Aufgabe rauszufinden, was entfällt denn jetzt da drauf.
Ja. Dann war es EBITDA aber deutlich höher, oder?
Zu der Zeit, wo das
oder war alles tatsächlich gekauft.
Es war alles gekauft, aber die Preise entsprechender Lamborghinis haben sich damals gut entwickelt. Das war dann irgendwie 2022, so nach Covid.
Ach so.
Und wenn du die in 21 gekauft hast, dann 23 konntest du die noch gut mit dem Gewinn verkaufen.
Ach krass.
Ist mittlerweile auch nicht mehr so, aber.
Aha. Das war damals ein Geschäftsmodell. Da hast du dir immer die neuen Ferraris bestellt und hast du dann ein Jahr später.
Der Transaktion, glaube ich, bei den Gründern nicht so, aber die hatten die halt, ne? Und dann hat sich das gut entwickelt und dann mussten die halt wieder aus der Firma irgendwann raus, ne?
Das tut dann weh.
Ja. Mhm. Genau das wäre so ein Thema, also wie gesagt, Vermischung oder wenn du irgendwie ein Tiefbauunternehmen hast und der Tiefbauer baut jetzt irgendwie ein Privathaus damit, ne? Mit seinen Leuten. Dann weißt du, wenn das nicht sauber rausrechenbar ist, dann weißt du im Zweifel nicht, wie viel von diesem EBITDA jetzt durch irgendwie die private Transaktion da kam, oder verfälscht ist.
Zwar steuerlich wieder ein Riesenrisiko.
Genau, ne? Ja. Also Themen hatte ich, oder auch mal gerade Thema Current Trading. Also Current Trading bedeutet, du schaust dir das aktuelle Wirtschaftsjahr an, wie das läuft. Hatten wir mal eine Transaktion, da war schon klar zum Halbjahr, dass sie im Leben nicht ihr Budget schaffen. Weil einfach der Gesamtmarkt das nicht angegeben hat für die Industrie. Mhm. Haben das frühzeitig gesagt. Investor wollte aber irgendwie nicht so richtig drauf hören oder hat schon so viel Kosten reingesteckt. Das ist auch immer eine schwierige Entscheidung, jetzt abzubrechen, weil das tut im Zweifel auch weh.
Ja.
Aber wir versuchen da eigentlich so transparent wie möglich zu sein frühzeitig, also auch bei Radial jetzt hier. Mhm. Auch wenn es dann unangenehm ist und weh tut, man muss es eigentlich ansprechen auf jeden Fall. Mhm. Damals hat man sich aber entschieden, also von der Investorenseite weiterzumachen. Nochmal 2 Monate, nochmal Kosten, weiter Beraterkosten etc. Mit dem Ergebnis immer noch nicht besser geworden. Und dann ist der Deal gestorben. Ja. Das ist leider auch die Realität.
Ja, gerade die Covid-Zeit oder Vor-Covid-Zeit war da, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil viel bullischer agiert wurde am Markt. Ne? Und dann wollte man auch mal unbedingt so einen Deal machen und hat vielleicht auch viel zu viel bezahlt. Und das war ja dann auch der Preis, den jetzt viele Investoren zahlen müssen.
Können wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Ja. Das ist so, ja.
Ja,
das ist aktuell schon ein spannendes Umfeld, schon ein Paradigmenwechsel insgesamt, ja.
Ja, 100%. Ich meine, vorher bist du im Aufzug nach oben gefahren, wenn das Geld quasi nichts kostet, ne, dann trägst du halt dein Darlehen.
Schwieriger jetzt, ja.
Ja, aber,
oder ist schon schwieriger, ja.
Ja, absolut. Ich meine, können wir auch gern kurz drauf eingehen. Ich meine, was hat denn sich verändert?
Also einiges tatsächlich, ging so vor 2-3 Jahren los, als, glaube ich, der schnellste Zentralbankanstieg in der Zinsgeschichte sozusagen war in Amerika.
Mhm.
Europa hat nachgezogen, weil einfach Inflation im Zweifel zu hoch war, weltweit. Aber davor war halt die ganz lange Nullzinsphase, ne? Und auch sieht man an Public Markets. Wobei muss man natürlich sagen, die Public Markets haben sich wieder ein bisschen so weit von der Realwirtschaft entkoppelt, weil der AI-Boom sozusagen da eingepreist ist, ne, in den Indizes. Mhm. Aber man sieht auch einzelne Industrien, beispielsweise jetzt Consumer Goods, die extrem schlecht dastehen. Und generell führt halt ein Zinsanstieg zu einer niedrigen Unternehmensbewertung, ne? Weil von dem rational kommen, dass man diskontierte Cashflows da ansetzt, wobei das in der Praxis gerade im PE-Umfeld eigentlich selten stattfindet. Ja.
Ja, und das ist ja das, was man jetzt viel wahrnimmt, einfach im Markt immer noch, dass halt viele, also Halteperioden sind deutlich länger, weil die Dinger nicht verkauft werden können.
Ja.
Wenn keine Deals gemacht werden, dann hängen die ganzen LPs viel zu illiquide quasi in ihren Assets drin. Wenn die PEs keine Rückflüsse realisieren, dann gibt es wiederum kein Fundraising und so ist halt der ganze Kern irgendwie jetzt ein bisschen festgefahren.
Also ich glaube, härtester Bereich aktuell Software definitiv.
Ja.
Also wenn man sich überlegt.
Außer du hast günstig eingekauft.
Extrem günstig eingekauft und es muss aber auch einen gewissen Burggraben haben, ne?
Ja.
Also gerade Standardsoftware, sehr, sehr difficult aus meiner Sicht. Das ist, also ich habe beispielsweise auch aus Interesse für mich so ein Portfolio-Tracking-Tool gebaut, letztes Wochenende. Gibt es ja auch Anbieter am Markt. Gefühlt ist mein Ding jetzt schon besser. Mhm. Und ich habe da irgendwie 4 Stunden aus Spaß ein bisschen gecodet, weil ich mit dem, was ich habe, unzufrieden war, ne? Mhm. Und habe das einfach mal selber gebaut. Und das Ding finde ich jetzt schon besser als das, was ich immer davor genutzt habe.
Ja, Individual-Software-Anbieter.
Und,
genau,
und ich bin kein Software-Developer, ne? Also ich bin da wirklich ein Laie dahingehend. Mhm. Aber ja, man sieht es auch an den Bewertungen, ne? an den Börsen. Viele Softwarefirmen sind da extrem abgestraft. Manche wahrscheinlich auch langfristig zu Unrecht im Zweifel. Aber einige wird es auf jeden Fall da hart treffen, glaube ich. Und das ist auch für viele PEs jetzt ein Thema, die Softwareunternehmen gekauft haben.
Ja.
Gerade so diese kleinen, die keinen so richtigen Burggraben haben wahrscheinlich jetzt.
100%. Ich glaube, wenn du Softwareanbieter bist, der tief in den Unternehmensprozessen verwoben ist. Also ich glaube jetzt, dass so ein SAP-Ding gibt es in 3 Jahren noch, ne? Ja. Also die.
Dass jetzt einer das nachbaut. Das
VW morgen sagt, jetzt schalten wir SAP ab und bauen es uns selber. Also naja.
Ne? Aber vielleicht kann trotzdem Druck auf die Revenues kommen, ne? Dass die Kunden mehr sagen, hey, warum zahle ich eigentlich so viel SaaS im Monat?
Ja, ich denke es mir auch bei so Standard-CRM-Lösungen oder sowas. Ja. Ich meine, das baust du dir halt jetzt nicht mehr im Excel.
Bestes Beispiel bei uns. Ich glaube, wir haben jetzt unser Money-Laundering-Tool sozusagen, diese Geldwäsche-Gesetz-Geschichte sozusagen selber gebaut, ne?
Ja, da haben wir ja auch Angebote gehabt, die waren, glaube ich, niedrig 5-stellig von Anbietern, dass die uns quasi ein GWG-Prüfungstool bauen.
Ja.
Und wir haben es selber in, keine Ahnung, ein paar Stunden, glaube ich, hinprogrammiert und jetzt läuft es komplett automatisch durch.
Und das ist Standardsoftware, ne? Und das ist halt gerade so das Thema, wo, glaube ich, extrem viel Blut da durch die Straßen geht leider.
Wenn wir schon beim Thema KI sind, wir sind da ja auch sehr, sehr umtriebig, weil wir natürlich auch irgendwie unsere Zukunft sichern müssen, muss man ganz offen sagen. Welche Rolle spielt denn KI, sage ich jetzt mal, so im Deal-Prozess?
Ja, jetzt schon. Also wir als Firma, sowohl mein vorheriger Arbeitgeber als auch wir jetzt hier im Team, haben verschiedene Wege versucht, ne? Sind da auch noch nach wie vor dabei zu suchen, was ist der richtige Weg? Das Gute hier bei uns im Haus ist, wir haben wirklich eigene Software-Developer, können sozusagen die Welt von einem klassischen CPA, wie du jetzt bist, oder deutscher WP, wie ich bin, glaube ich, besser zu kombinieren, weil im Zweifel wir die 2 Sprachen miteinander verbinden. Mhm. Und wo man auf jeden Fall extreme Potenziale heben kann, ist so, also auch bei vielen Standard-Tasks. Also das ganze Thema Vertragsanalyse, Bankverträge, wo irgendwelche Change-of-Control-Klauseln drinstehen, lässt sich alles viel einfacher identifizieren. Oder auch ein Muster über relativ viele Kundenverträge, einfach Payment-Terms etc. da rauszufiltern. Das sind extreme Steigerungen, wo man so ein Gang schneller werden kann und auch im Zweifel deutlich präziser, weil davor hat das ein Consultant oder Praktikant vorbereitet. Und du musst aber trotzdem nochmal voll detailliert reingehen, dass du nichts übersiehst. Und das ist mit AI schon extrem gut. Aber auch beispielsweise Q&As vorzubereiten. Q&As sozusagen, was da rauskam aus so einer Management-Session, in einen Bericht einzuarbeiten oder auch einen Bericht vorgedraftet vorzuschreiben. Kann AI oder nutzen wir auch schon AI dafür, dass das sozusagen extrem gut läuft, ja, ne? Und du kriegst in Zweifel, kannst du Kosten sparen für deinen Mandanten, weil du einen Bericht schneller fertig schreibst. Auf der anderen Seite kannst du das auch nutzen, im Zweifel, um tiefere Analysen zu fahren, ne? Weil wir sind auch immer ein bisschen im Spannungsfeld, der Mandant hätte gern noch das und das und das. Das war aber früher immer nur mit Aufgeld möglich, ne? Und mittlerweile können wir das vielleicht anbieten ohne Aufgeld. Das ist so ein Thema. Mhm. Oder auch in einer gewissen, also so ein Deal-Prozess ist ja immer relativ tough. Also 3 Wochen in der Regel bei so einer kleineren mittelständischen Transaktion. Und wahrscheinlich kriegt man in den 3 Wochen Zeitraum jetzt mehr gepresst, ne, im Zweifel, an Analysen. Mhm. Das heißt, in den 3 Wochen mehr auch als Output zu generieren.
Mhm.
Wohl wissen, dass immer die Daten da sein müssen in der Regel, ne? Anderes Thema ist Databook. was auch ein Produkt ist, was immer in so einer Financial DD sozusagen als zweites neben dem Report kommt. Dort sind wir noch nicht so weit, oder ich sehe das auch nicht so richtig, dass man irgendwelche Susas nimmt, da reinwirft und sagt, mach mal. Wir haben das schon versucht, versuchen das auch immer wieder. Das Problem nur ist dabei, die Outputs, die da rauskommen, die sind nicht so schlecht, aber so schlecht reicht nicht. Mhm. Weil das Problem ist, wenn eine Zahl falsch ist und sind es nur 10.000 Euro bei einem Multiple von 8, sind es 80.000 Euro, das macht den Kunden dann nicht happy. Mhm. Wenn er für uns 50.000 Euro zahlt, aber deswegen irgendwie 80.000 Euro mehr an Kaufpreis gezahlt hat, weil da jetzt irgendwas falsch war. Ne? Mhm. Das heißt, unser Beruf ist schon noch extrem detailorientiert. Wir versuchen AI so einzusetzen, dass wir keinen Qualitätsverlust haben. Versuchen in Qualitäts sozusagen Enablement oder Increase hinzubekommen. Aber gerade Databook ist kritisch, weil die Zahlen müssen stimmen. Mhm. Und unser Ansatz ist eher, wir haben jetzt ein sehr automatisiertes Databook gebaut, wo sozusagen mit AI-enabled sozusagen Susas aufbereitet werden können, die dann da automatisch reingeladen werden und alles zieht sich automatisch. Mhm. Das ist so der Ansatz. Also nicht sagen, irgendwas rein blind reinwerfen, sondern in der strukturierten Form reinwerfen. Und das, was dann passiert, ist eigentlich schon gecodet von uns.
So die vorher händischen Prozesse in Teilprozesse zerlegen und dann überlegen, was geht vielleicht AI-basiert und wo muss ich das Hirn noch anschalten sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch wichtig oder auch ich glaube zumindest in der FDD, also sowohl ein Transformations-Value-Creation-Projekt als auch eine Transaktion ist ja immer noch, sage ich mal, sehr menschlich und emotional behaftet. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Hypothese wagt, in einem Restrukturierungsprojekt brauchst du in vielleicht einem Jahr oder zwei niemanden mehr, der die Analysen fährt, dann brauchst du trotzdem noch einen, der mit der Belegschaft irgendwie spricht und irgendwo, sagen wir, die Leute aufgleist, motiviert etc. pp. Also People Skills werden immer wichtiger. Und ich glaube, ähnlich ist es bei einer Transaktion ja auch. Am Ende verkauft immer noch ein Mensch sein Unternehmen. Vielleicht gibt es in 20 Jahren irgendwie dann von KI-Agenten gegründete Unternehmen, ich weiß es nicht.
Weiß keiner.
Momentan ist es mal noch so. Und du hast ja vorhin auch erwähnt, es gibt ja nicht umsonst auch diese Management-Sessions, wo du dann versuchst, die Themen zwischen den Zeilen zu verstehen.
Ja,
weil nur wenn du jetzt irgendwie einen Spike in irgendeiner Zahl siehst oder so, ist es nicht unbedingt ein Quality-of-Earnings-Thema, sondern könnte auch was anderes sein. Du musst ja auch mit den Menschen irgendwie sprechen. Aber du kannst natürlich die Q&A-Session dann automatisch transkribieren.
Genau,
und dann den Datensatz wieder automatisiert gegen das Databook legen und dadurch vielleicht schneller Schlüsse ziehen. Aber
und wie gesagt, die AI mal vorarbeiten lassen. Genau. Und dann in Zukunft wird es wahrscheinlich schon dahin gehen, dass man weniger Consultants braucht.
Ja.
Und eher sozusagen Leute, die High-Quality-Review machen, ne? Und im Zweifel nachschärfen. Mhm. Weil am Ende ist es immer noch so, unsere Berichte werden auch verwendet für Bankfinanzierung. Und dafür steht unser Name da drauf. Mhm. Im Zweifel auch mein persönlicher oder von anderen Kollegen.
Klar.
Und das ist sozusagen auch eine gewisse Kredibilität, die man da haben muss nach wie vor.
Wie glaubst du, wird sich das Berufsbild von einem klassischen Transaktionsberater verändern in den nächsten Jahren?
Also es wird sich verändern. Es ändert sich jetzt schon die ganze Zeit. Und auch unser AI-Einsatz beispielsweise, der war tatsächlich vor 6 Monaten anderer, als er heute ist. Also ich glaube auch, wir haben da jetzt guten Progress gemacht zusammen, seitdem ich auch hier bin. Mhm. Und haben auch, wie gesagt, einen In-House-Developer sozusagen, der uns da unterstützt. Und ja, wie sich es going forward verändert, wie gesagt, das Thema, wir sind froh, dass wir Consultants haben und wir brauchen die auch heute noch. Das Thema ist so ein bisschen, das wird wahrscheinlich mehr so in Senior-Rollen gehen, glaube ich, die dann mehr den Bericht kritisch reviewen, korrigieren. Ein Databook wird auch automatisch größtenteils irgendwann erstellt werden können. Mhm. Und es wird mehr dieses Zwischenmenschliche wichtig sein. Mhm. Also wie tritt man auf einer Transaktion auf und trotzdem sozusagen das Wesentliche rauszuarbeiten in so einer Management-Session. Ne? Mhm.
Bin halt gespannt, wie sich die Ausbildung verändert. Ne?
Also das ist ein Riesenthema auch bei uns schon.
Mhm.
Und wir versuchen da auch einen guten Weg zu finden, weil man muss sich reinversetzen. Wir zwei waren jetzt sind jetzt Mitte 30, hatten das Glück damals, dass wir noch 10 Jahre ohne AI on the job waren.
Ja, klar.
Und dass man mal von Scratch so ein Cashflow bauen musste, Databook bauen musste, auch wenn man es verflucht hat und heute dankbar ist.
Mit Kaliware und Circular References.
Genau, allem drum und dran. Aber man versteht dann, wie die Zahlen von links nach rechts fliegen.
Ja.
Und heute ist es so, das Databook erstellt sich größtenteils selbst. Jetzt, wenn du dann aber mit irgendeinem Management oder mit Investoren Cashflow diskutieren musst, die Zahl steht da, aber du musst halt auch verstehen, wie die da hingekommen ist. Ja. Und das ist so ein bisschen auch die Bridge, wo wir jetzt versuchen müssen, dass wir sozusagen unsere jungen Leute, die jetzt kommen von der Uni, die können für die Entwicklung nichts. Aber wir müssen sozusagen schauen, dass wir die da trotzdem auf Speed bekommen und sozusagen auch vom Wissen auf das Level heben, dass sie das auch beherrschen.
Ich glaube, das, was du auch vorhin gesagt hast, wir bereiten ja dann auch als FDD-Provider vieles auf und müssen ja dann die Gegenseite erstmal abholen, was wir eigentlich aufbereitet haben. Ja. Ne? Wo du sagst, hey, wir haben jetzt mal den Cashflow aufbereitet.
Ja.
In Klammern, den gab es bei euch noch nie. Klammer zu.
Genau, ja.
Der ist so und so strukturiert. Die und die Entwicklungen sehen wir. Das und das finden wir ungewöhnlich. Ist das für euch irgendwie nachvollziehbar oder nicht? Ja. Und wenn dann zwei Rückfragen kommen, weil er was nicht versteht und du kannst sie nicht beantworten, ist es halt schwierig. Ne?
Das wäre
schon im Thema auch irgendwie drin sein.
Also damals in der Oberstufe habe ich Buchhaltung gehasst tatsächlich. Und ich habe damals in der 11. Klasse eine Klausur geschrieben und gedacht, bin ich so dumm dafür oder so? Ja, ich habe es damals nicht verstanden. Ja. Heute bin ich gefühlt Übersetzer, Buchhalter. Ne? Also als VP muss man das ja eigentlich können. Und es hilft extrem. Also wer buchen kann, und das kann ich auch jedem an der Uni-Hochschule empfehlen, auch wenn das immer im zweiten Semester das Modul ist, unterschätzt das nicht. Ja. Also wenn du buchen kannst und verstehst, wie die Zahlen von links nach rechts fliegen, dir kann selten einer was vormachen.
Das ist wie wenn du die Sprache von einem Unternehmen lernst.
Und teilweise muss man auch sehen, du hast teilweise einen CFO, der in der Management-Session irgendwas ist und dir irgendwas erzählt, wie das gebucht worden ist und du fragst dich, was redet der da eigentlich?
Mhm.
Und das ist, weil der viel zu weit weg ist. Ja. Also weil der gar nicht versteht, wie das passiert.
Ja.
Der managt da irgendwas, aber der versteht nicht, wie die Zahlen da reinkommen.
Das kann ich wirklich zu 1000% nur unterstreichen, das Thema. Dieses Accounting ist so dermaßen wichtig, dass man einfach also versteht. Man soll
kein Buchhalter werden,
nee.
Muss man auch nicht. Aber
die gibt es ja eh bald nicht
mehr. Genau, die gibt es eh bald nicht mehr.
Aber die Technik dahinter.
Genau, die Technik ist so wichtig.
Okay. Ja, soll ist gleich haben, soll anhaben, was weiß ich, Aufwand im Soll, Erträge im Haben. Warum geht die Bilanz eigentlich am Ende auf und wie rechne ich einen Cashflow?
Genau.
Also, was ist überhaupt eine G&V? Was ist periodisierte Gewinnermittlung? Was heißt das konkret? Was ist eine Rückstellung? Was ist ein ARAP, PRAP? Also.
Und das sind halt die Themen, die in unserem Bereich extrem wichtig sind, ne? Weil da hat halt alles einen Bewertungsimpact am Ende.
Ich hatte es letztens in einem Training für einen großen Mittelständler gemacht. Da hatte ich so G&V-Basics für Führungskräfte gelehrt. Also wirklich für gestandene Führungskräfte, die Millionen verantworten.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wir steigen jetzt mal in das Thema Gewinn- und Verlustrechnung ein. Und dann hast du gemerkt, wie die so ein bisschen, das so leicht belächelt haben, weil sie mit so einer G&V jeden Tag arbeiten. Mhm. Und da habe ich mal gefragt, was das EBIT eigentlich ist, nachdem sie auch incentiviert werden.
Ja.
Ja, das konnte, ja. Also, dann ging es los mit den Basics. Umsatz ist immer erbrachte Leistung, nicht irgendwie das, was auf dem Konto ankommt.
Ja.
Working Capital.
Ja.
Materialaufwand immer korrespondierend zum Umsatz. Personalaufwand, SBA, alles periodisiert. Ja. Steuerrückstellung, heute schon die Steuer angenommen, aber erst nächstes Jahr wird sie bezahlt. Ja. Wirklich die Basics, die haben viele Führungskräfte gar nicht drauf. Die wissen gar nicht, wonach sie eigentlich steuern, weil sie überhaupt nicht wissen, was das EBIT eigentlich ist oder das EBITDA.
Ja, ja, ja.
Das ist schon.
Ja. Deswegen ist es ein extrem spannendes, wichtiges Thema und ist auch für uns so jetzt gerade die, wo AI so nicht mehr im Kommen ist, sondern schon da ist, die auch die Aufgabe von uns jetzt als sozusagen Senior Consultant oder Senior Manager oder Partner in dem Bereich, die jungen Leute da auch zu ermutigen, dass sie da dranbleiben müssen. Ne?
Ja, nee, 100%. Vielleicht gehen wir zum Schluss nochmal jetzt auf den Transactions-Bereich bei uns ein.
Ja.
Bist du im Oktober 2025 zu uns gekommen. Jetzt haben wir noch kein Team, was irgendwie aus 20 Transaktionsberatern besteht.
Ja.
Du bist jetzt auf jeden Fall einer der zentralen Wissensträger ja auch, der operativ viel in den Themen drin ist. Muss, glaube ich, auch alles gerade so machen. Irgendwie das Projekt leiten, das Databook bauen, den Bericht schreiben und so. Hol uns gerne mal ganz offen ab, was sind so die Herausforderungen, denen du jetzt seit Oktober hier so begegnet bist und wie entwickelt sich der Bereich?
Also als ich hier angekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele namhafte Investoren schon haben, muss ich sagen.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben auch mittlerweile noch mehr dazu bekommen, was auch sozusagen unsere Arbeit am Markt widerspiegelt, unsere Wahrnehmung. Das ist auch das, was wir von den Mandanten gespielt bekommen. Wir haben schon noch Startup-Charakter, muss man sagen. Vielleicht können wir nachher nochmal die Brücke schlagen zu den anderen Bereichen, die wir haben, wo den FDD vielleicht anknüpft. Das Thema ist so ein bisschen, wir haben ein gutes Core-Team, aber dadurch, dass wir ein Startup sind und Projekte auch viel reinkommen und wir eigentlich viele Projekte machen wollen auch. Manchmal muss man auch ein bisschen auf die Bremse drücken, weil die Qualität ist immer eigentlich oberstes Credo bei uns.
Ja.
Also nicht nur eigentlich, sondern das ist oberstes Credo, weil dafür ist alles, also die Arbeit zu wichtig oder es geht um zu viel Geld auch für die Kunden. Ist immer so ein bisschen das Spannungsfeld. welches Projekt hat jetzt im Zweifel mehr Prio oder welches Angebot mehr Prio? Und da sind wir so ein bisschen im Spannungsfeld. Eigentlich die Nachfrage, die wir bekommen, was sehr positiv ist, müssen wir leider auch immer wieder Projekte ablehnen, weil wir es nicht abdenken können.
Ja.
Ich glaube, die sich jetzt aber going forward ein bisschen entspannen, weil wir auch da jetzt noch recht gut Kollegen dazu bekommen.
Ja.
Ab ja, Frühsommer.
Ja.
Und dann haben wir da noch mehr Manpower, ja.
Ja, das vermute ich auch. Das ist schade. Ich glaube, wir haben jetzt in 2026 im ersten Quartal, glaube ich, mehr als 10 Projekte ablehnen müssen.
Ja.
Im Bereich Financial Due Diligence. Es tut natürlich schon sehr weh, aber wie du sagst, die Qualität ist oberstes Gebot. Und wir hatten auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich zu viel aufbürdet, dass das nicht gut endet meistens. Das sind auch Lernerfahrungen, die dazugehören. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir auch so mature, dass wir dann auch sagen, das können wir einfach nicht seriös anbieten.
Ja. Das ist, muss man auch dann sich so zugestehen, ne?
Ja.
Also wir haben beispielsweise auch letztens ein Angebot gehabt, da hätten eine Big Four wirklich 15 Leute hinsetzen müssen, 3 Wochen.
Ja.
Da ging es um eine Transaktion, 30 Tochtergesellschaften, 500 Millionen Euro Umsatz, komplett, wirklich komplex, mit Non-Controlling Interest, Töchtergesellschaften etc. Mhm. Das, so eine Größe geht aktuell noch nicht. Mhm. Ne, da müsste man das ganze Team sozusagen da draufsetzen und dann wäre es auch anspruchsvoll.
Ja.
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 Das muss man so sehen, aber wir haben schon gut Pace drauf, muss man sagen. Also wir haben schon, ja.
Ja, nee, absolut. Wie sieht es nach vorne hin aus? Also wir kriegen jetzt nochmal ordentlich Verstärkung, glaube ich, auch renommierte Personen aus renommierten Vorstationen.
Ja.
Ich meine, du selber bist wahnsinnig erfahren. Wir hatten ja einen Jim von Deloitte noch mit an Bord genommen letztes Jahr, der auch aus dem Transactions-Bereich kommt. Also wir haben jetzt, glaube ich, 2 sehr erfahrene Leute.
Ja.
Jetzt kommt noch ein Assistant Manager, glaube ich, im Mai dazu.
Auch sehr erfahren, also ist eigentlich schon wie Manager ready, würde ich sagen. Kenne ich auch persönlich.
Ja.
Genau. Und von der Uni bekommen wir auch eigentlich einen sehr guten Kandidaten direkt dazu.
Ja.
Das ist schon so. Und dein Co-Gründer Wolf haben wir auch noch.
Ja.
Der auch Wirtschaftsprüfer ist und das Thema da mit Leidenschaft macht.
Ja.
Genau. Und deswegen ist das eigentlich ganz gut. Und vielleicht auch die Brücke zu schlagen, going forward. Mhm. Wichtig ist, dass wir weiter, so ist auch der Riesenmehrwert, den wir als Firma, glaube ich, bieten können, dass wir nicht nur FDD-Brille aufhaben, wie das in vielen anderen Beratungshäusern ist und danach ist FDD-Projekt zu Ende und dann ist FDD gewesen, sondern es geht weiter danach. Also es kann weitergehen. Das ist natürlich Kundenentscheidung, aber wir haben so gute Leute hier, die sozusagen auch wirklich nach einer Transaktion direkt Datentransparenz schaffen können und sozusagen in so ein neu erworbenes Unternehmen reinkommen können und das integrieren können, im Zweifel auch datentechnisch. Ne? Also mit Data Warehouse, Blick auf die Umsatzerlöse, EBITDA, Normalisierung etc. Mhm. Und wir nutzen das viel mit Power BI. Mhm. Hast du auch schon viele Projekte gemacht?
Ja.
Und das ist wirklich so unser Sweet Spot, dass wir sozusagen eigentlich den kompletten Deal Cycle anbieten können. Ne? Und das ist eigentlich auch, wo wir persönlich den größten Mehrwert sehen. Das ist einfach so. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn gerade im Thema Buy and Build Cases, wenn akquiriert wird, x verschiedene ERP-Systeme und keiner setzt dann so richtig an.
Ja.
Also wir haben auch gerade so ein Riesenprojekt bei uns, wo genau so ein Thema vorliegt.
Mhm.
Und das ist jetzt wirklich Scherben zusammensetzen über 6-9 Monate Dauerprojekt mit 3 Leuten die ganze Zeit drauf.
Ja.
Weil einfach sowas komplett versäumt worden ist.
Ja.
Und wenn sowas passiert, dann ist eigentlich der Investment-Case schon dahin. Das ist dann so,
ja. 100%, ja. Also das ist ja schon so gedacht, auch mit Value Creation dann nochmal nachgelagert, dass man quasi auch dann guckt, was können wir an Maßnahmen treffen, um Cash zu optimieren und EBITDA eben zu optimieren. Und ich glaube, das ist ja auch strategisch eine ganz, ganz wichtige Überlegung, dass wir sagen, wir sind ganzheitlicher oder perspektivisch ganzheitlicher Transaktions- und Transformationsberater.
Ja.
Anstatt irgendwie selektiv, keine Ahnung, hier machen wir ein Data Warehouse und hier machen wir ein VI-Projekt und hier machen wir das, sondern dass du wirklich ganzheitlich am Ende sagst, wir machen die Transaktion, wir setzen die Datenbasis überhaupt auf, um dann den Laden auch komplett durchzutransformieren oder durchzurestrukturieren im Rahmen der Halteperiode. Das ist ja schon das Spannende.
Genau.
Ja.
Ja.
Abschließende Frage noch zum Thema Financial Due Diligence. Jetzt hört man ja am Markt auch viel, dass das ja so ein Commodity wäre.
Ja.
Wie würdest du darauf antworten?
Ich würde sagen, ist völlig falsche Wahrnehmung. Also falsche Meinung tatsächlich. Man hat das mal, also es gibt Kunden, die sind extrem preissensitiv. Da ist es wahrscheinlich in der Warnung wie ein Commodity. Also man macht es halt, weil man es muss für die Bankfinanzierung. Ist aber aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Mhm. Weil man kann so viel aus einer FDD ziehen, was schon einen riesen Impact haben kann auf, wie eine Firma going forward läuft. Und im Zweifel muss man, also die Firma ist oft gut von einem Unternehmen, von einem Gründer geführt, aber wie gesagt, ein Investor, der hat andere Ansprüche. Oder der braucht das auch, weil er muss auch wieder seine Investmententscheidung going forward immer von einem Komitee verantworten. Ne? Also es ist nicht mehr so eine Entscheidung, sondern es sind verschiedene Stakeholder drin. Und gerade um Transparenz zu schaffen, ist FDD unerlässlich. Nicht nur, wie gesagt, dass es notwendig ist, auch für eine Finanzierung, sondern ist auch ein riesen Werthebel eigentlich.
Ja, 100%. Ich meine, ich sehe das ja in Diskussionen mit Search Funds oder Searchern relativ oft, wo dann wegen irgendwie 10.000 Euro FDD-Kosten diskutiert wird und dann arbeiten sie mit irgendeinem Wald- und Wiesen-WP, der nicht mal weiß, was eine Net Debt Bridge ist, und dann zahlst du vielleicht 10.000 Euro weniger für deine FDD, aber am Ende eine Viertelmillion mehr fürs Unternehmen.
Das ist immer der Trade-off, ja. So. Aber den muss man manchmal dann vielleicht schmerzlich erleben.
Ja, ich meine, Qualität kostet am Ende Geld, das sagst du ja auch. Wir sind preislich, glaube ich, immer nur mehr als fair unterwegs und sind da gut unterwegs. Ich meine, wir können es ja mal sagen, was kostet so eine FDD normalerweise? Ist immer von bis, aber...
Von bis, ja. Aber jetzt so kleinere Mittelständler, bist du so in der Range so von Ende 30 bis Mitte 50.
Ja.
Genau, Komplexität.
Ja. Also es ist preislich immer noch, glaube ich, ein ganz, ganz fairer Preispunkt, auch von den Daily Rates her und so weiter. Wir wollen natürlich mit wachsender Brand auch sukzessive nach oben, aber wir sind jetzt auch nicht die Wald- und Wiesen-Anbieter, die es halt für 18.000 Euro machen. Das kann man hier jetzt auch mal ganz offen sagen, weil ich weiß nicht, wie du für 18.000 Euro irgendwas an Scope selber abarbeiten
lässt. Aber ich sag mal so, die solche Anfragen kriegen wir eigentlich sehr, sehr selten.
Ja, also stimmt.
Wir haben schon mittlerweile sehr renommierte Mid-Market P-Force, würde ich sagen, als unsere Core-Kunden.
Ja.
Da erlebt man das eigentlich nicht. Also das ist auch sozusagen auch Verständnis auf Augenhöhe, was eine gute FDD kostet.
Ja. Nee, also wie gesagt, man kann es eigentlich nur den ETA-Kandidaten, also den Entrepreneurship for Acquisition Leuten, die jetzt privat was kaufen wollen oder auch so Searchern, glaube ich, wirklich nur ans Herz legen, gerade bei den DD-Streams. Und da gehört Text genauso dazu, da gehört auch ein Legal DD-Stream dazu. Dann lasse ich lieber mal nur den Commercial-Teil ehrlicherweise weg, wenn ich mich in dem Markt einigermaßen gut auskenne.
Ja.
Aber gerade so Legal, Tax und Finance finde ich schon enorm wichtig. Weil am Ende baust du als FDD-Berater die Bridge ja mit, die am Ende irgendwo dann in SPA drin ist. Wenn da halt 3, 4 kreative Net-Debt-Bestandteile mehr drin sind, dann schaffst du halt am Ende Kaufpreisverhandlungspotenzial.
Ja, genau, ja. Das ist so, ja. Und am Ende ist in so einer Verhandlung dann auch immer, wie gesagt, Verhandlungsgeschick. Aber wenn du schon mal ein paar Goodies mitbekommen hast, tust du dich einfacher, als wenn du da mit leeren Taschen auftauchst.
So ist es. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich würde sagen,
famous last words.
Wir geben weiter Gas und gucken, dass wir hier das Ding noch größer machen. Ne?
Sehr schön.
Die Qualität hochhalten, das ist immer am wichtigsten, aber das sind wir auf einem guten Wege.
Ja, denke ich auch. Vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast, uns den FDD-Bereich ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise den Transactions-Bereich im weiteren Sinne. Ich weiß, die Stunde passt gerade momentan sehr, sehr gut rein.
Das ist ein Workload. Jetzt gucken wir mal gleich, was die E-Mails machen.
Ja, genau. Also vielen lieben Dank, Dominik.
Gerne,
ja. Ja, das war jetzt wieder eine Team-Episode bei Finance Data People. Dominik Meyer, unser Leiter Transactions, der uns ein bisschen was erläutert hat zum Thema Financial Due Diligence und der Transaktionsberatung, die wir machen. Wie Dominik gesagt hat, wir geben da weiter Gas. Wir suchen auch weiter händeringend gute Leute in dem Bereich. Also falls ihr Interesse habt, meldet euch sehr, sehr gerne bei Dominik oder auch mir beziehungsweise unserem HR-Team. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf. Und wenn ihr auch weitere spannende Team-Episoden nicht verpassen wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zuschauen.